Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas, Dominik und Simon.
Ein saftiges Servus, Grüzi und Hallo zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Jonas und wir sprechen heute tatsächlich, endlich ist es soweit, über die Playoffs, über die Divisional Round, die morgen ansteht. Wir nehmen am Freitag auf und wenn ich über wir spreche, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir zwei werte Kollegen eingeladen. Einmal den Simon, moin moin.
Moin moin oder guten Abend oder was auch immer für eine Zeit das gerade ist, zu der ihr das hört.
Ja, keine Ahnung, das ist so dieser Klassiker von wegen, wenn eine Uhr falsch geht, geht die jedes Mal, jeden Tag zweimal richtig auf der Welt. Von daher alles gut. Nein. Und den Kollegen Dominik, servus.
Servus, hallo, ja. Freue mich schon, Dreierfolge heute. Besonderer Anlass, oder? Also
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, besonderer Anlass. Der Simon hatte es jetzt nochmal aufgeschrieben. Wir haben seit 11 Tagen in der Saison keine Podcast-Folge mehr gemacht. Und es liegt natürlich daran, dass die Seattle Seahawks der Nummer 1 Seed in der NFC sind und dadurch sich eine Bye-Week erspielt haben und in der Wildcard-Round letzte Woche nicht ran mussten und sich das ganze Spektakel, was sich die 49ers und die Rams und die Bills und wie sie auch alle heißen, da geliefert haben. Aber morgen wird's wichtig, morgen wird's spannend. Die Divisional Round im Lumen Field gegen die San Francisco 49ers, gegen den Erzrivalen steht an. Und darüber werden wir jetzt sprechen. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch mal kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger in unsere Seahawks-News, weil da gibt es nämlich auch einiges zu besprechen.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Genau, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Charles Cross hat ja seinen Vertrag bei den Seahawks verlängert. Über 4 Jahre. 104 Millionen Dollar, 26,1 Millionen Dollar pro Jahr. Und da sind jetzt die Vertragsdetails raus. Und ich frage jetzt einfach mal den Simon, bevor ich mir hier so lange einen Monolog halte. Erklär uns das doch mal. Es ist so ein bisschen, John Schneider hat so ein bisschen wieder seine Magie wirken lassen und eigentlich einen ganz guten Vertrag rausgehandelt, oder?
Ja, würde ich auch sagen, der Vertrag ist zwar in den Anfangsjahren doch recht teuer, das ist aber nicht so schlimm, weil wir gerade jetzt im nächsten Jahr noch einiges an Capspace haben und da durchaus auch ein bisschen Geld, verbrennen ist das falsche Wort, aber halt an unsere Spieler auszahlen können. Wir uns also gut leisten können und dafür wird der Vertrag nach hinten heraus dann deutlich günstiger und man kommt dann auch irgendwann ganz gut raus, wenn jetzt die Leistung so nicht mehr stimmen sollte. Also bis 2028 ist, denke ich, ja auch von der Leistung her, gehen wir schon fest davon aus, dass Charles Cross ein super Left Tackle sein wird und ist der Vertrag eben, wäre er dann, könnte man ihn sogar mit 24 Millionen cutten. Danach die Jahre wird es dann irgendwann aber auf jeden Fall eben so günstig, dass man das auf jeden Fall machen kann. Totales Volumen des Vertrags sind knapp 120 Millionen, genau, und schlägt jetzt am Anfang eben mit etwas über 40 Millionen, 43 sind es, zu Buche. Aber wie gesagt, eben zu einer Zeit, zu der wir uns das leisten können und wo die anderen Vertragsverlängerungen, die ja auch in den nächsten Jahren kommen werden, dann eben noch nicht so sehr reinschlagen. Und das ist dann aus Teamsicht ein guter Vertrag. Für Abe Lucas ist es ein, ach Quatsch, ja, der hat auch einen bekommen, aber für Charles Cross ist es ein super Vertrag, weil der damit zwar nicht best bezahlter Tackle wird oder sonst irgendwie was, aber für ihn ist es ein guter Vertrag und ich glaube, da können alle mit zufrieden sein.
Ja, auf jeden Fall. Also du hattest gerade nochmal Abe Lucas angesprochen. Den haben wir hier auch nochmal aufgeschrieben. 2028, auch da wichtiges Datum. Der hat ja auch als Right Tackle in der Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben für 3 Jahre über 46 Millionen. Und der Vertrag geht auch bis durch die Saison 2028, sprich im Jahr 2029 würde sein Vertrag dann auslaufen, würde er Free Agent werden. Und Damit haben die Seahawks jetzt ihre beiden Bookend-Tackles, also an beiden Seiten der Offensive Line, bis durch die Saison 2028 gesigned. Und das ist sicher, wie du schon sagst, ein gutes Zeichen. In Sachen Verträge, was man sagen kann, Erfolg macht leider sexy. Und das betrifft jetzt die Seahawks-Coaches, weil es sind, glaube ich, die Giants haben jetzt John Harbaugh unter Vertrag genommen, sind jetzt, glaube ich, noch 8 Teams ohne Head Coach. Und da sind die Seahawks-Coaches nach einer Saison mit 14-7 und nur 3 Niederlagen natürlich sehr gefragt. Offensive Coordinator Clint Kubiak hat mittlerweile mit 6 Teams gesprochen, die ein Interview für ihre Headcoach-Position angefragt haben. Defensive Coordinator Adam Dirty hat 2-mal interviewt bei Teams, die nach einem neuen Headcoach suchen. Und vor einigen Tagen hat auch der Defensive Passing Game Coordinator oder der Haupt-Secondary Coach der Seahawks, Carl Scott, hat ein Interview bei den Washington Commanders gehabt als Defensive Coordinator, sprich, es deutet sich so an, dass die Seahawks sich im Coaching-Staff nach der Saison auch Positionen haben, die sie neu besetzen müssen. Wie das da weitergeht, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und jetzt kommt der große Punkt. Wir haben uns da extra vorbereitet, beziehungsweise wenn ich sage wir, der Dominik hat sich vorbereitet. Es geht ums Thema Verletzungen. Da sind die Seahawks ja nach der Bye-Week sehr gut aufgestellt. Wollten wir eigentlich meinen, bis gestern, kurz nach dem Training, die Meldung kam, Sam Darnold, der Quarterback der Seattle Seahawks, ist 2 Tage vor dem Divisional Round Matchup im Lumen Field gegen die 49ers questionable, hat sich tatsächlich bei, ich will jetzt nicht sagen verletzt, also wir relativieren das jetzt auch noch so ein bisschen, weil, ja, vielleicht wird da auch ein bisschen mehr draus gemacht, als es wirklich ist. Aber er hat sich tatsächlich bei Trockenübungen verletzt. Also für alle, die jetzt sagen, hat er sich jetzt irgendwie in der Bye-Week, saß der auf seinen Händen und hat sich irgendwie, warum sind die eingerostet oder so? Nein, sind sie nicht. Also die Seahawks haben tatsächlich auch durchtrainiert, vor einem normalen Spieltag auch letzte Woche. Sprich, das war jetzt kein Kaltstart. Er hat sich eine Oblique-Verletzung zugezogen, Dominik. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, Oblique ist etwas, was man immer wieder mal im Injury Report liest, das wir auch, glaube ich, erwähnen, aber nie wirklich drüber sprechen. Deswegen gut, dass wir es vielleicht mal ansprechen, weil es jetzt nicht der allergängigste, geläufigste Begriff ist. Im Endeffekt sind das die seitlichen bzw. schrägen Bauchmuskeln. Ja, also ist für viele Sportarten sehr relevant, hat nicht unbedingt immer diese große Erwähnung, aber man muss sich das gerade bei einem Quarterback so vorstellen, der bei jedem Wurf eine Drehbewegung ausführt, für die unter anderem mitverantwortlich sind, da wird die einfach jedes Mal belastet, beziehungsweise nicht nur, dass die Muskulatur dauernd belastet wird, sie ist dann eben auch relevant für jeden Wurf. Also man muss sich das nur vorstellen, wenn man diese Drehbewegung nicht durchführen kann, ist es eigentlich kaum möglich, einen Ball präzise zu werfen. Dementsprechend ist jetzt eine Oblique Injury aber noch nicht ganz genau definiert, was das ist. Es kann eine Zerrung sein, es kann ein Faserriss sein, aber genauso was ist eben typisch für so Trockenverletzungen, wie du angesprochen hast. Also ich nehme mal stark an, dass es so passiert sein wird, es da eine gewisse Zerrung gibt, die man vielleicht rausmassieren kann, die man behandeln kann. Es ist natürlich Vorsicht geboten, es ist auch relevant, also es ist jetzt sicherlich nicht zu unterschätzen, aber dennoch dürfen wir, denke ich, optimistisch sein, dass das hinkommen wird. Ist jetzt keine Knieverletzung oder so, mit der er plötzlich nicht mehr laufen kann. So klar muss man das auch ausdrücken.
Genau, Simon, auch nochmal kurz zur Einordnung. Er hat sich dann, oder Sam Darnold hat sich gestern dann auch direkt dazu geäußert und da nochmal so ein bisschen die Energie rausgenommen.
Ja, es ist, keine Ahnung, das war halt irgendwie 5 Minutes of großer Schock bei allen gefühlt, weil dann auch das erste Statement, was in der Pressekonferenz kam, war, dass Clint Kubiak als Offensive Coordinator kein Statement zum Quarterback abgeben will, wo auch alle so dachten, so, what the fuck, was ist denn jetzt passiert?
Ja.
Und dann hat er halt selbst dazu was gesagt und dann relativierte sich das eben. Aber wir waren in der Redaktionsgruppe schon so weit, dass wir Drew Lock zum Super Bowl MVP gewählt haben. Also in den Köpfen ist viel vorgegangen in den 5 Minuten, in denen da Unklarheit herrschte. Genau, aber sonst habt ihr, glaube ich, alles dazu gesagt.
Ich meine, vielleicht, dass man kurz nochmal ansprechen muss, sie sind halt bis zum gewissen Grad meldepflichtig. Das haben wir ja auch im Vorfeld hier nochmal kurz diskutiert. Sie müssen es ja tun, es ist ihre Pflicht. Und ja, wenn die 49ers noch ein paar Minuten sich länger anstrengen und überlegen, wie sie Drew Lock oder Jalen Milroe aufhalten, ist das auch in Ordnung, denke ich.
Genau, also das nochmal zusammengefasst. Sam Darnold hat dann auch gesagt, ja, es geht gegen 0%, dass er morgen gegen die 49ers nicht spielen wird. Also er ist auch sehr zuversichtlich. Wenn es auch eine größere Verletzung gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch gar kein Interview gegeben. Alleine das Zeichen, dass er sich den Medien gegenüber geäußert hat, nehmen wir einfach mal als positiv wahr und haken dieses Ganze einfach mal ab. Was wir auch abhaken können, was eigentlich ganz gut ist, sind die beiden Verletzungen von Charles Cross und Kobe Bryant. Die sind nämlich wieder dabei, also sowohl Kobe Bryant auf Safety als auch Charles Cross als Left Tackle. Die sind wieder fit, stehen auch gar nicht auf dem Injury Report, also noch nicht mal als questionable, sondern spielen auf jeden Fall. Dagegen können nicht spielen Backup Left Tackle Josh Jones, der sich eine Knieverletzung zugezogen hat und out ist, also gar nicht spielt. Und auch Rookie Tight End Elijah Arroyo, der jetzt zwar wieder ja noch nicht im Kader ist, aber der auch schon trainiert hat. Aber auch für den kommt das Spiel gegen die 49ers noch zu früh und der wird morgen nicht spielen können. Wer hinter Charles Cross den Backup geben würde, wenn ihm irgendwas hoffentlich nicht passiert, ist Undrafted Free Agent Rookie Amari Kite. Der war letzte Woche oder in Woche 18 gegen die 49ers schon mal drin, als sich Josh Jones verletzt hatte. Der wird jetzt der Backup sein. Und wenn wir die Seahawks mal mit den 49ers vergleichen, dann leben die Seahawks auf einer fast schon verletzungsfreien Insel, weil nachdem sich George Kittle, das haben wir ja auch schon gesagt oder habt ihr sicher auch schon mitgekriegt, die Achillessehne gerissen hat in der Wildcard-Round gegen die Philadelphia Eagles, sind auch weitere wichtige Spieler der 49ers weiterhin nicht dabei. Unter anderem Linebacker Fred Warner, der unter der Woche mal so ein bisschen angekündigt hatte, dass er wieder trainiert hat. Oder was heißt angekündigt? Er hat wieder trainiert nach seinem gebrochenen Knöchel im Oktober. Aber der wird auf jeden Fall morgen nicht spielen können. Wide Receiver Ricky Pearsall ist mit einer Knieverletzung weiterhin fraglich, ob er spielen kann. Dafür auf jeden Fall wieder mit dabei ist Left Tackle Trent Williams bei den 49ers und ja, das ist es jetzt auch quasi mit den Seahawks News und dann gehen wir einfach rüber ins Thema der Woche in die Preview Divisional Round gegen die San Francisco 49ers.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Genau. Und da auch nochmal, Simon, nachdem ich hier einen Verletzungsmonolog gehalten habe, sag uns doch mal, wie es denn so aussieht bei den Seahawks. Sie waren in der Bye-Week, kommen aus der Bye-Week, sprich, da sind die Schwingungen, die Vibes, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, eigentlich ganz gut im Moment.
Die Vibes sind auf jeden Fall hervorragend. Man hatte schon den Eindruck, dass das Team das sehr genossen hat, diese Bye-Week zu haben und nicht spielen zu müssen. Nicht nur, weil man sich eben ausruhen konnte, sondern weil das natürlich auch einfach das Zeichen ist, dass man eine sehr starke Saison gespielt hat. Das war alles so nach Woche 18 schon zu erkennen, dass sie da sehr happy waren. Dann ist die Wildcard-Round gekommen und natürlich ist es darauf hinausgelaufen, dass die Rams und 49ers ihre Spiele gewonnen haben. Und damit war dann ja auch relativ schnell klar, nachdem dann die Packers ihr Spiel ganz am Ende doch noch verloren haben, dass die 49ers auch unser Gegner sein würden in der Divisional Round. Ist jetzt das dritte Spiel dann diese Saison gegen die 49ers und natürlich logischerweise auch das wichtigste Spiel. Nachdem wir ganz am Anfang in Woche 1 noch verloren haben, dann Woche 18 gewonnen und dass es knapp wird, da gehen wahrscheinlich die allermeisten Experten von aus. Ich bin mal gespannt, wie es dann läuft. Ich glaube, wenn man in Woche 18 guckt, dann kann man sich da einiges abgucken, gerade defensiv. Es hat die Mike McDonald gecoachte Defense da einen super Job gemacht. Das Run-Game hat sehr gut funktioniert. Durch die Luft muss aber wahrscheinlich ein wenig mehr her. Die 49ers halten wir nämlich vermutlich nicht nochmal bei nur 3 Punkten. Aber das werden wir ja gleich noch auch im Detail besprechen. Vielleicht noch kurz die Wildcards. Die 49ers haben da ihr Spiel gegen die Eagles gewonnen. Aus meiner Sicht auch letztendlich verdient. Nicht unbedingt, weil die spielerischen Leistungen so überragend waren, aber Shanahan und Saleh haben einfach wirklich gezeigt, dass sie enorm gute Headcoaches sind, Headcoach und Defensive Coordinator sind und einfach sehr viel Kreativität in ihren Play-Designs mitbringen und immer eine Idee finden, auch einen Gegner zu knacken. Ja, das so zum State of the Game, würde ich mal sagen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir so sehen werden am Samstag. Ich freue mich auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich habe soeben auch schon gesagt, ich habe unheimlich viel Vertrauen in diese Seahawks, weil sie halt wirklich so gut sind. Da muss man sich so als Seahawks-Fan, der jetzt 10 Jahre so, ja, so ein bisschen Mittelmaß war es ja nie so richtig, aber es war ja immer so, dass man gedacht hat, boah, die Pete Carroll-Defense, ob die das so durchziehen. Aber mittlerweile muss man sich einfach daran gewöhnen oder müssen wir uns daran gewöhnen, dass Mike McDonald da eine super Defense hinstellt und die eigentlich immer außer mit Abstrichen gegen das Rückspiel gegen die Rams in Lumen Field vor ein paar Wochen, wo die Defense teilweise nicht so gut aussah, einfach absolut dominant spielen. Und das lässt mich eigentlich hoffen, dass es einen positiven Ausgang gibt. Dominik, wie ist so deine Einstellung im Moment? Wie schaust du auf dieses Spiel?
Also ich gehe in jedes Spiel schon seit ein paar Wochen optimistisch rein und vertraue auch ganz auf Mike McDonald und vor allem diese Defense. Natürlich, die Offense hat uns immer wieder mal zittern lassen und geht, glaube ich, auch nie mehr ganz weg diese Saison, dass ich das Gefühl habe, dass das uns den Sieg kosten könnte. Aber ich muss nochmal Shanahan ansprechen. Ich tue es ungern, dass ich die 49ers lobe. Aber in diesen ganzen Debatten, so welcher Coach hat dieses Jahr wirklich den besten Job gemacht, muss ich schon anmerken, also es ist extrem beeindruckend, was der mit dem Kader rausgeholt hat. Also das muss man einfach nochmal ansprechen, gerade eben, wenn wir darüber reden, was sind so die Optionen, wie kann dieses Spiel ausgehen, gibt es die Möglichkeit, dass wir verlieren? Ja, die Möglichkeit gibt es definitiv. Denke ich mir schon, Shanahan ist einfach ein Top-Head-Coach und vor dem muss man immer den nötigen Respekt haben und ich denke, McDonald hat den auch und deswegen mache ich mir da jetzt nicht so viele Sorgen, dass wir den Gegner wirklich unterschätzen. Gerade als Divisionsrivalen kennen wir den sehr gut. Ja, George Kittle ist jetzt weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, das macht schon gar nichts mehr aus, welcher Spieler in diesem Team fehlt. Die finden irgendwen, dann ist es Tonjes als Titan, der plötzlich Catches macht, so wie gegen uns, glaube ich, in Week 1. Ja, also ich habe trotzdem großen Respekt noch vor diesem Team, bin aber immer optimistisch, dass die Seahawks das machen werden und auch, dass das ein gutes Spiel werden wird.
Ja, wir drücken uns allen die Daumen, gerade weil diese Saison halt so erfolgreich die Regular Season und es halt schon extrem bitter wäre. Wir sprechen alle im Konjunktiv, wenn man jetzt in der Divisional Round verlieren würde und dann so eine gute Saison dann einfach abhaken muss, weil man ist halt one and done. Das ist halt bei diesem Modus so, wenn du das Spiel verlierst, bist du raus. Und es ist halt, es läuft halt alles perfekt, ne? Du hättest in einem NFC Championship Game hättest du wieder Heimrecht und müsstest dann, der Gegner müsste dann zu dir kommen, du würdest wieder vor den eigenen Fans spielen. Aber so weit sind wir noch gar nicht, weil es ist ja eben dieses Spiel, was da ansteht am Samstag oder ja, morgen in der Nacht zu Sonntag. Und dann gucken wir einfach mal auf die Matchups. Wo drauf kommt es an? Und dann haben wir als erstes aufgeschrieben die Seahawks Defense gegen Christian McCaffrey. Und ja, wenn es so läuft wie in Woche 18, dann wäre das natürlich ein Traum. Weil da hatte Christian McCaffrey nämlich so viele Rushing Yards, seine Nummer auf dem Trikot aussagt, nämlich nur 23, 2,9 Yards pro Lauf nur. Als Receiver war ein bisschen besser, da hatte er 6 Catches für 34 Yards, war damit der zweitbeste Receiver der 49ers. Aber insgesamt, Simon, hatte die Seahawks Defense diese Waffe, die Christian McCaffrey ja sein kann, sehr gut unter Kontrolle.
Auf jeden Fall. Der hatte auch schon danach dann in den Playoffs gezeigt, dass er ein bisschen mehr auch kann. Ist sicherlich nicht auf dem Allzeit-Leistungshoch anzusiedeln gerade, was aber auch an der dem gesamten Eindruck der 49ers Offense liegt, die jetzt nicht extrem überperformt, weil sie nun auch einiges an Verletzungsproblemen hatte. Und ihr habt das in der Preview auch gehört, als das Niner Empire da mit dabei war, von Lars unter anderem, dass da einiges an Ideen, welche Spieler welche Rolle einnehmen könnten, halt einfach nicht so gegriffen hat, wie sie sich das vorgestellt haben innerhalb der Saison. Aber es ist eben trotzdem, Dominik hat das gerade eben gesagt, mit Kyle Shanahan da ein super kreativer Playcaller am Start, der es auch immer wieder schafft, McCaffrey dann zum Beispiel in Situationen zu bringen, die Erfolg bringen. Und da wird es eben weiter darauf ankommen, dass Mike McDonald da auch Rezepte gegen hat. Das hat in Woche 1 nicht so gut ausgesehen, dann in Woche 18 besser. Ich habe auch die große Hoffnung, dass wir ihn zumindest limitiert kriegen auf so ein Das-ist-okay-Maß. Sagen wir mal insgesamt, keine Ahnung, wenn du durch die Luft und am Boden insgesamt 100 Yards zulassen würdest gegen McCaffrey, dann ist das, glaube ich, immer noch eine sehr gute Defense-Leistung. Und wenn du ihn vor allem versuchen kannst, aus der Endzone rauszuhalten, weil er für die 49ers auch ein sehr, sehr wichtiges Redzone-Target ist. Wenn man sich das mal anguckt, wer bei den 49ers den Ball bekommt innerhalb der letzten 25 Yards, dann ist es neben dem eben schon angesprochenen Tight End Tonjes vor allem eben McCaffrey, der da die allermeisten sogar gesehen hat. Ja, und den wird es dann gelten, da auch besonders zu begleiten, besonders zu bewachen.
Genau, also gegen gegnerische Rusher ist die Seahawks Defense eigentlich die beste Laufverteidigung der Liga. Wenn man sich anschaut, die Seahawks haben in den letzten 26 Spielen keinen einzelnen 100-Yard-Rusher mehr zugelassen. Und in den Spielen haben sie unter anderem gegen Running Backs wie Bijan Robinson, Jonathan Taylor oder auch eben Christian McCaffrey gespielt. Das ist schon extrem beeindruckend. Dominik, wenn wir jetzt über Wege sprechen, wie Mike McDonald einen Christian McCaffrey aufhalten kann, gerade so im Passspiel, wenn es so, ich schaue jetzt mal so aufs Thema Swing-Pässe, da gibt es einen Spieler bei den Seahawks, der eben in Woche 1 nicht da war, weil er sich relativ schnell verletzt hat, der aber in Woche 18 eine extrem gute Figur abgegeben hat, und das ist natürlich Nick Emmanuori als defensives Schweizer Taschenmesser. Meinst du, das ist irgendwie, wäre so ein Ansatz von Mike McDonald zu sagen, okay, den setzt er jetzt verstärkt so auf Christian McCaffrey an, gerade was so Pässe ins Backfield angeht, so Screen-Pässe, dass Emmanuori da eben extrem stören kann und dann vielleicht auch Tackles for Loss erzielt?
Ich meine, du hast ja schon angesprochen, Emmanuori ist der Mann, der dann irgendwie noch aus dieser Verletzung herausgekommen ist und so super stark gespielt hat, irgendwo wahrscheinlich Defensive Player of the Year mitspielt, auch wenn ich nicht glaube, dass das wird im Endeffekt, aber er ist dieses Schweizer Taschenmesser, wie du gesagt hast, und McCaffrey auf der anderen Seite ist es für die Offense der 49ers dementsprechend sicherlich ein schönes Matchup, und Emmanuori hat auch gezeigt, dass er das kann, dass er sich lösen kann von Blocks im Backfield, die Tackles setzen kann. Ich denke, das kann ein gutes Rezept sein. Ich glaube aber auch, dass die gesamte Seahawks-Defense einfach so gut eingespielt ist und jeder so gut seinen Job macht, dass die sich einfach extrem gut ergänzen und da jeder irgendwie mal die Rolle übernehmen kann. Also klar, Emmanuori ist sicherlich der auch aufgrund seiner Position als dieser Nickel-Slot-Corner einfach diese Rolle haben wird, diese Aufgabe, wie in jedem Spiel, da den Running Back zu covern. Aber auch ein Drake Thomas hat ja gezeigt, auch wenn er da vielleicht nicht perfekt in der Coverage war, dass er diese Interception fangen kann gegen McCaffrey, wenn der mal struggelt, das war ja eines der defensiven Highlights sicherlich im Spiel in der letzten Woche. Und dementsprechend, ich denke, da hat jeder das Potenzial. Emmanuori wird sicherlich Teil des Gameplans sein und ist ja sicherlich auch für McDonald schon so stelle ich mir das vor, diese Bereicherung fürs Team, die er sich gewünscht hat, als er ihn eben so früh gedraftet hat. Also ich bin da zuversichtlich, dass wir da die Mittel haben, aber McCaffrey ist einfach unglaublich stark. Und ich habe es mir nochmal vor der Aufnahme angesehen. McCaffrey hat wieder 924 Receiving Yards. Also das ist, ich finde das so absurd, wenn wir reden, 1000 Receiving Yards ist eine ganz solide Saison für einen Receiver. Ich meine, der ist Running Back, macht also nebenberuflich die Yards.
1000 Yard Receiver gibt es gar nicht so viele in der Liga. Also ich würde schon sagen, es ist mehr als nur eine solide Saison
Fast es gibt schon. 19. Also es gibt 19.000 Yard Receiver dieses Jahr in der Regular Season. Also wie du sagst, sind jetzt nicht viele. Und wenn du dir ansiehst, wer da so herumschwirrt, du hast Drake London, der unter ihm ist ein paar Yards, ein Jalen Waddle, der unter ihm ist, ein DK Metcalf, der unter ihm ist, ein T. Higgins. Da sind genug Devonta Adams. Das ist halt schon stark. Und wenn du dir ansiehst, dann hat er auch noch seine Touchdowns. Gegen die Eagles hat er 2 Receiving Touchdowns. Ja, sehr, sehr starker Spieler. Ich denke, der ist, wenn die 49ers offensiv Chance haben wollen, müssen sie ihn einfach gut einsetzen. Ich denke, wenn wir McCaffrey gestoppt kriegen, bin ich sehr optimistisch, dass das sehr, sehr stark für die Defense ausgehen kann. McCaffrey ist einfach immer für eine Überraschung auch gut, sage ich ganz ehrlich.
Auf jeden Fall, du hast es gerade nochmal angesprochen, wenn die Seahawks McCaffrey stoppen können, und das ist ja gerade in dieser ganzen Verletzungsthematik eigentlich das Gute, dass sich alles sehr auf Christian McCaffrey und Brock Purdy konzentriert, und die Seahawks, klar, dürfen sie andere Receiver wie Juwan Jennings oder eben Jake Tonges als Tight End und vielleicht spielt Ricky Pearsall nicht außer Acht lassen. Sie können sich natürlich sehr, sehr fokussieren auf McCaffrey, um ihn halt zu stoppen und da dann auch den Gameplan aufzustellen. Wer hoffentlich nicht gestoppt wird und wer endlich dieses Narrativ von wegen, dass er keine Playoff-Spiele gewinnen kann, ablegen kann, ist natürlich Sam Darnold. Der, haben wir soeben schon gesagt, ist leicht, also mini angeschlagen, aber wird auf jeden Fall spielen. Gegen eine 49ers-Defense, die dieses Jahr auch verletzungsbedingt, Fred Warner haben wir angesprochen, First-Round-Pick, Michael Williams, Kreuzbandriss, Pass-Rusher raus, Nick Bosa, der große, große schwarze Mann, vor dem sich die jede Seahawks-O-Line schon seit gefühlt Jahrzehnten fürchtet, ebenfalls mit einem Kreuzbandriss raus. Die sind als Defense, obwohl Robert Saleh da immer irgendwie jemanden rausholt aus der Versenkung, da kommt immer irgendjemand, aber so richtig, richtig stark ist diese Defense nicht. Wie sehr muss Sam Darnold sich da fürchten, Simon?
Ja, gute Frage. Wahrscheinlich nicht so sehr, ehrlicherweise. Das hätte natürlich ganz anders ausgesehen, wenn Nick Bosa dabei gewesen wäre. Aber man konnte das schon in Woche 18 sehr schön sehen, dass Darnold da eigentlich ein ruhiges Spiel spielen konnte, weniger gravierende Fehler gemacht hat. Und das liegt natürlich alles daran, dass der Druck einfach nicht so hoch war. Nichtsdestotrotz, Sam Darnold hat in beiden Spielen gegen die 49ers keinen Touchdown gegen die 49ers erzielen können und ebenfalls in keinem der beiden Spiele über 200 Yards geworfen. Das muss man schon dazu nehmen. Und es gibt ja auch immer noch in der Fanbase einige Sorgen, weil wenn man auf letzte Saison guckt, die gute Leistung von Sam Darnold natürlich in den letzten beiden Spielen bei den Vikings sehr gekippt ist und dieser Ganzlinger-Eindruck eben hängen geblieben ist. Wir hatten ja auch diese Saison das Spiel gegen die Rams, wo er 4 Interceptions und keinen Touchdown geworfen hat. Die Coaches sind da damals recht locker mit umgegangen und er selbst anscheinend auch, sonst wäre die Saison wahrscheinlich nicht so erfolgreich gelaufen, wie sie danach gelaufen ist. Aber das bleibt natürlich irgendwo im Hinterkopf. Und es gab eben diese Spiele, wo er aussah wie noch vor 3, 4, 5 Jahren bei den Jets und ähnliches. Ja, da bleibt natürlich einfach so ein Stück, Rest Unsicherheit, sagen wir einfach mal. Und da müssen wir einfach gucken, wie er da auch selbst mit umgeht. Ich hätte den Eindruck, dass sie bisher einen ganz guten Weg gefunden haben, ihm Selbstvertrauen zu geben, ihn auch nicht daran zu hindern, auch komplexere Plays mal zu spielen und zu werfen, weil auch das ja nicht passieren soll. Also du kannst ihm natürlich jetzt sagen, so, wirf keine Interception, dann würde er dir keine Interception werfen. Dann wirft er aber auch nicht die Two-Point-Conversion in Woche 17 gegen die Rams und gewinnt so das Spiel. Also muss da schon einen Grad finden, dass er natürlich auch weiterhin Risiko gehen darf. Und das machen sie bisher ganz gut.
Auf jeden Fall. Du hattest es gerade angesprochen. Er hat in beiden Spielen gegen die 49ers keine 200 Yards erworfen. Im ersten Spiel in Woche 1 war das so ein bisschen, ja, da war der Gameplan von Clint Kubiak irgendwie ganz komisch. Und das war auch kein gutes Spiel der Seahawks Offense. Im Gegensatz dazu in Woche 18 war es halt ein, wenn man nochmal drauf guckt, ein super Spiel der Seahawks Offense, weil die haben einfach 180 Yards am Boden erlaufen. Da musste Sam Darnold dann eigentlich gar nicht den Gunslinger auspacken und wirklich viele Yards werfen, weil seine Running Backs ihm das quasi abgenommen haben. Das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert für diese ersatzgeschwächte Defense der 49ers, Dominik. Sie müssen irgendwie den Run stoppen, weil das hat ihnen in Woche 18, wir erinnern uns daran, an den 3. und 17, den Ken Walker da mit 19 Yards konvertiert hat. Sie müssen den Run stoppen. Auf der anderen Seite, wenn du den Run stoppen willst, gibst du Sam Darnold und seinen Receivern natürlich offene Fenster, gerade das Feld runter, wenn man auf Rashid Shaheed und JSN guckt. Ist das so ein Schlüssel, beziehungsweise könnte JSN wieder über 100 Yards fangen in so einem Spiel?
Auf beide Fragen, ich denke ja. Also einerseits JSN, der ist wieder mal fällig, sage ich mal, für sein richtiges Monster-Game. Auf der anderen Seite ja. Also wenn man sich den Rushing Average im letzten Spiel ansieht gegen die 49ers, das war ein Average von 4,6. Wenn ich mir das, also auch über alle Runs mit Sam Darnold hinweg, wenn ich mir das ansehe, das muss besser werden aus Sicht der 49ers. Und es gibt am Ende des Tages, wenn das Personal nicht viel besser wird, und das wurde es ja nicht, es ist ja noch immer verletzungsgeplagt, wie du angesprochen hast, dieses Team, dann gibt es nicht viel mehr Lösungen, als dass ich sage, okay, wir müssen einfach mehr Leute in die Box hineinstellen, wir müssen mehr Leute an die D-Line ranstellen, mehr Leute auf den Run schicken. Dementsprechend denke ich schon, dass sie da einen Fokus drauf legen werden, auch mit dem Wissen, dass die Seahawks eine Run-First-Offense sind, das gerne tun. Und ja, also wir werden da, glaube ich, eine andere Defense sehen von den 49ers. Das könnte dann Wege eröffnen, eben für die Receiver, für den Rashid Shaheed. Vielleicht hat der sein richtig, richtiges Breakout-Game. Das wäre richtig cool. Und vielleicht kann Sam Darnold in diesem Spiel, ich blicke schon mal so optimistisch weiter, Selbstvertrauen sammeln für den restlichen Weg. Weil ich glaube, dass, wenn er da den Haydern das beweisen könnte, dass er es drauf hat, dass er in einem Playoff-Spiel, wo es drauf ankommt, gegen einen Gegner, wo es bisher nicht so gut gelaufen ist, bestehen kann. Das wäre eigentlich der ultimative Test. Und klar, ihm fehlt das noch so ein bisschen in seiner Karriere, die ja so ein Auf und Ab war, ein Rollercoaster irgendwo. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Kubiak da rauszaubern wird aus dem Hut hier wie ein Zauberer, weil am Ende des Tages, Kubiak hat auch viel zu beweisen. Er wird ziemlich sicher, denke ich, einen Headcoach-Job bekommen oder einen Offer zumindest. Aber wenn er da ein Monster-Game in den Playoffs nochmal hinlegt, es wird natürlich nochmal sein Resümee irgendwo verbessern und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das eine Steigerung wird zum letzten Spiel. Ich denke mir auch umgekehrt, die 49ers müssen auch Workarounds finden und die haben sie gegen die Seahawks im letzten Spiel gefunden und vielleicht hat Kubiak die jetzt auch identifiziert und kann die Schwachstellen nochmal besser nutzen. Also ich bin da optimistisch, dass das wesentlich besser wird. Ob das Run-Game nochmal so gut wird, ist eine andere Frage, weil einfach die 49ers etwas anders machen müssen.
Auf jeden Fall, das wird so die große Frage sein und eben dieser Punkt durch das Run-Game, dass Sam Darnold da auch Pässe spielen kann und muss, wird vielleicht auch gegen dieses Narrativ arbeiten, dass er da eben nicht liefern kann in den Playoffs. Und wir würden es ihm alle gönnen, A, weil er einfach ein super Typ ist und B, weil es bedeuten würde, dass die Seahawks eine Runde weiterkommen und nur noch ein Spiel vom Super Bowl entfernt sind. Deshalb drücken wir Sam und der Offense der Seahawks da die Daumen, dass Clint Kubiak da den richtigen Weg finden wird. Und den richtigen Weg finden ist auch nochmal eine schöne Überleitung zum letzten Matchup, was wir jetzt nochmal rausgeschrieben haben. Einen richtigen Weg finden, um Brock Purdy unter Druck zu setzen. Das wird die Aufgabe der Front Seven der Seahawks sein, die in dieser Saison einen extrem guten Job macht. Und wenn man mal auf Brock Purdy guckt und sagt, dass Sam Darnold diese berühmte Turnover-Maschine ist, was er ja effektiv 14 Interceptions in einer Saison sind, nicht gut. Aber wenn man sich dann mal über Brock Purdy schaut, der ja vor dem Spiel gegen die Seahawks in Woche 18 wirklich alles abgerissen hat, in mehreren Spielen 5 Touchdowns geworfen hat, sagen alle, der ist richtig, richtig heiß. Und dann schaut man einfach mal auf die Statistik. Also Sam Darnold hat in 17 Spielen, weil er eben nicht verletzt war, 14 Interceptions geworfen. Das ist eine Interception Percentage von 2,5%. Und das in 447 Passversuchen. Und dann schaut man sich Brock Purdy an, der nur 10 Spiele gemacht hat in der Regular Season, weil er eben verletzt war. Da hat er 10 Interceptions geworfen, eine Interception Percentage von 3,5% bei nur 284 Passversuchen. Und jetzt in der Wildcard Round gegen die Eagles hat er gleich auch nochmal 2 Interceptions geworfen. Also wenn man sich das anschaut, dann macht Brock Purdy unter Druck Fehler. Und ja, gegen diese Seahawks Front 7 mit Leonard Williams und Byron Murphy in der Mitte, wäre das eigentlich ein guter Zeitpunkt, ihn da wieder unter Druck zu setzen, Dominik, oder?
Ja, definitiv. Und es ist einfach ein Fakt, klar, dass die Zahlen auch nicht für Darnold immer sprechen, aber eben auch nicht für Purdy, wie du richtig angesprochen hast. Und das ist jemand, der unter Druck eben Fehler macht. Und darauf wird die Seahawks Defense sicherlich lauern. Und ich denke, dass das ein gefundenes Fressen auch sein könnte eben für diese Defense, hier dieses Matchup. Andererseits, Trent Williams ist wieder zurück. Das ist ein zukünftiger Hall of Famer. Der wird da die linke Seite wahrscheinlich ziemlich gut zumachen. Aber das ist ja eben der Vorteil der Seahawks Defense und vor allem der Front 7 dieses Jahr, dass wir auf jeder Position starke Spieler haben und wahrscheinlich unsere allerstärksten sogar in der Mitte in der D-Line mit Leonard Williams, der ja auch ins All-Pro-Team gewählt wurde. Mit Byron Murphy, der ja leider nicht reingekommen ist. Aber wir haben einfach die Spieler auf allen. Ich will gleich die Diskussion anfangen, aber ja, wir haben da unsere Top-Spieler einfach in der Mitte. Und das ist natürlich immer hart für eine gegnerische O-Line. Wenn die Defensive Tackle so gut im Pass-Rush sind, dann noch ein DeMarcus Lawrence, der gefühlt in jedem Spiel irgendwie bereit ist, ein Big Play zu machen. Also, das ist schon eine Defense und es ist ja schön zu sehen, wenn man so als Fan sich das jede Woche ansieht und sich denkt, okay, diese Defense ist gut, dieser Pass-Rush ist gut. Und wenn man dann auch die Stats dazu sieht, die das Ganze irgendwie widerspiegeln oder untermauern, eben, dass diese Seahawks-Defense einfach extrem stark ist im Pass-Rush. Also 5 Spieler mit über 40% Pressure-Rate, also das ist top in der NFL und ist natürlich, das wünschst du dir als Head-Coach oder als Defensive-Coordinator. Und die gesamte Defense bringt das Ganze einfach auf den Platz, ohne super viel zu blitzen, das muss man auch dazu sagen. Und das ist natürlich im Endeffekt Best-Case-Szenario. Viele Leute im Backfield, die den Ball picken können, viele gut Pressure an der Line vorne, die den Quarterback unter Druck bringen. Und das könnte sicher ein Rezept sein. Und ich bin auch optimistisch, dass diese Woche das ein hartes Matchup für die 49ers wird gegen unsere Seahawks Front 7, speziell eben gegen diese D-Line und die Defensive Tackles.
Genau, also du hattest es gerade nochmal angesprochen. Es ist ja so eine Spezialität von Mike McDonald, das war ja auch in Baltimore schon so, dass er extrem viel Druck ausüben kann mit 4 Pass-Rushern oder 4 Rushern. Und was ihm halt die Möglichkeit gibt, dann mehr Leute in Coverage zu schicken. Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die Seahawks Defense ist mit knapp 39% Pressure Percentage Nummer 4 in der NFL und blitzen aber dabei extrem selten. Da sind sie nur Platz 25, also im unteren Drittel. Was so die Effektivität des Pass-Rushs angeht, wenn sie nicht blitzen, dann liegen die Seahawks auf Rang 11, also auf so, ich sag mal, im oberen Mittelfeld. Aber wenn sie dann mal den Blitz bringen und dann mehr als 4 Leute in den auf den Quarterback schicken, dann sind sie Nummer 1, was den Druck angeht, den sie da kreieren können. Und das ist ein extremer Vorteil, Simon, wenn du dir das so anschaust, so eine dominante Defense. Hättest du damit gerechnet, dass das nach 2 Jahren Mike McDonald schon so aussieht, dass jetzt selbst die Experten in der NFL sagen, boah, die Texans und die Seahawks haben die beste Defense der Liga?
Also die beste Defense der Liga sicherlich nicht, aber man konnte ja schon auch bei den Ravens beobachten, dass er in ähnlich kurzer Zeit das hinbekommen hat. Also ich würde jetzt schon davon aus, also lass uns mal kurz zurückspulen, 2 Jahre auf, wir entlassen den Trainer, der den ersten Super Bowl Ring nach Seattle geholt hat, aus seinem noch laufenden Vertrag, um jemand anders zu verpflichten. ich glaube, wir haben alle übereinstimmend gesagt, wenn nicht in der zweiten Saison sich deutlich was geändert hat und da am Ende mehr Erfolg bei rumkommt als die 10 Jahre davor bei Carroll, dann verstehen wir nicht, warum dieser Tausch gemacht wurde. Wir sind gerade auf dem besten Weg zu beweisen, warum dieser Tausch richtig war. Nicht nur, weil die Defense eben so gute Antworten findet, auch auf die anderen Elite-Headcoaches, die wir in unserer Division haben, sondern eben, weil wir auf dem besten Weg sind, in der Divisional Round als Favorit in so ein Spiel zu gewinnen, gehen und das auch vielleicht mal zu gewinnen und eben so ein NFC-Championship-Game zu erreichen. Von daher, also dass sie so gut sein würde, das war sicherlich nicht meine Erwartung, dass sie sehr gut sein würde, ja, und das würde ich schon ganz klar sagen, ja.
Genau. Ja, wollte noch jemand was sagen? Irgendjemand hat angesetzt? Oder?
Ich habe nochmal Luft geholt, weil ich nur nochmal kurz auch unterstreichen wollte, was ihr beide vorher auch schon in dem Matchup Front 7 gegen Purdy gesagt habt. Brock Purdy ist halt kein Quarterback, der dir extrem viel macht aus wenig. Das ist kein Russell Wilson in seiner besten Zeit oder so, ne?
Ja.
Sondern der kann dir sicherlich auch mal ein Spiel verlängern oder sonst irgendwie was. Ist bei Cleaner Pocket wirklich ein guter Quarterback, ein überdurchschnittlicher Quarterback, der auch sehr gute PFF-Grades bekommt, EPA per Play erzielt. Aber wenn er halt unter Druck gerät, dann fällt es halt deutlich ab. Dann ist er auch deutlich schlechter als Darnold. Und ich glaube, das ist einfach genau der Weg, wie du die 49ers dazu bekommen kannst, dass sie Fehler machen, dass du Druck auf Purdy bringst und ihm die Anspielstationen auf den kurzen Routen nimmst, damit er nicht in seinen Rhythmus kommen kann. Und dann hast du eigentlich aus meiner Sicht schon die allerbeste Grundlage gelegt, damit die Offense, die das Spiel, also die eigene Offense, die das Spiel veredeln kann. Genau. So sollte es idealerweise laufen und dann gewinnen wir das auch.
Genau. Und ob wir das gewinnen, da schauen wir jetzt drauf. Aber bevor wir ins Two-Minute-Warning gehen, gibt's noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com. Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, und da geht es um dieses wunderbare Spiel gegen den Rivalen aus der Bay Area, gegen die San Francisco 49ers. Das Spiel steigt in der Nacht auf Sonntag. Das ist der 18. Januar 2026 um 2 Uhr nachts. Die Seahawks wieder in Primetime in Lumen Field vor ausverkauftem Haus unter Flutlicht. Also besser kann es einfach nicht sein. Das Spiel wird übertragen, zum einen bei DAZN im Game Pass und auch bei RTL im Free TV. RTL überträgt ja jetzt alle Playoff-Spiele, deshalb natürlich auch die Divisional Round der Seahawks gegen die 49ers. Und wir haben es so eben schon mal angedeutet, die Seahawks sind tatsächlich Favorit mit 7 Punkten. Also bei den Buchmachern gewinnen sie mit einem Touchdown-Vorsprung. Ist das realistisch, fragen wir uns jetzt. Da kommen wir natürlich zu unseren Tipps. Simon, ich fange mal mit dir an. Gewinnen die Seahawks mit einem Touchdown-Vorsprung oder gewinnen sie mit mehr als einem Touchdown-Vorsprung?
Ich finde es geil, dass du mir gar keine andere Option lässt, als zu sagen, sie gewinnen das Spiel.
Wir sind der Optimismus pur.
Ja, ich bin immer, auch was meine anderen Sportteams angeht, schon Optimist gewesen. Ich bin natürlich auch diesmal Optimist. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel auch mit mehr als einem Touchdown-Abstand. Ich habe mich jetzt auf einen 24-7 festgenagelt oder festnageln lassen, weil ich schon der Überzeugung bin, dass wir das deutlich bessere Team auch sind. Weil ich schon auch der Überzeugung bin, dass natürlich die 49ers im Coaching sehr gut aufgestellt sind und es deswegen auch verdient haben, da zu stehen, wo sie stehen. Aber dass der Qualitätsunterschied im Team sich irgendwann in der Saison dann auch mal zeigen muss quasi und dass das jetzt genau die Divisional Round ist und dass sie es eben nicht mehr so schaffen werden, überall die Verletzungen, überall die Kaderprobleme, die sie vor der Saison schon hatten, hinwegzukommen und dieses Spiel irgendwie zu gewinnen, sondern dass das eben den Seahawks gelingt, die dann natürlich auch einfach das Glück hatten, dass sie keine großen Verletzungen hatten, nichts Langwieriges, dass sie immer mit Vollmann da waren, dass die Free Agent Signings wunderbar funktioniert haben. Und der Coaching-Staff eben wirklich auch gut aufgestellt ist. Deswegen deutlicher Sieg. Ich freue mich total drauf und ja, Playoff-Football.
Ja, mega. Also kann ich dir nur zustimmen. Ich bin auch sehr optimistisch und gehe da mit dir auch mit. Wer in Sachen Sieg mitgeht, uns aber einen kleinen Schrecken eingejagt hat, ist der liebe Kollege Dominik. Der hat nämlich hier seinen Tipp aufgeschrieben und Simon und ich, wenn wir uns sehen würden, dann hätten wir uns sicher verwundert angeguckt. Aber Dominik hat angekündigt, dass er seinen Tipp erklären kann. Dann mach mal.
Also um es gleich vorwegzunehmen, ich habe natürlich keine Niederlage vorhergesagt. Also auf einen Sieg tippe ich trotzdem nur ein bisschen, sage ich mal, unruhige Minuten spät in der Früh, spät in der Nacht, wie auch immer man sehen möchte. Ich habe nämlich auf ein 13-10 für die Seahawks getippt. Ich wollte nicht ganz so langweilig sein und einen großen Sieg vorhersagen. Nein, Spaß beiseite. Im Endeffekt, ich habe mir das angesehen und bin draufgekommen, die Seahawks haben in beiden Spielen gegen die 49ers dieses Jahr 13 Punkte gemacht. Wäre ja jetzt, wer weiß, vielleicht alle guten Dinge sind drei, machen sie nochmal 13 Punkte. Gewinne natürlich das Spiel, aber ich glaube, dass schon der Spielverlauf sehr entscheidend sein wird. Und wenn die Seahawks gerade am Anfang wieder strugglen in der Offense und die 49ers irgendwie noch so im Game mitbehalten, dann kann es natürlich vorkommen, dass es eben knapp wird. Dann macht vielleicht McCaffrey seinen Touch, dann gibt es irgendwo mal ein Field Goal. Am Ende des Tages, wenn du nicht scoren kannst, dann kann der Abstand vielleicht gar nicht so groß werden. Ich bin optimistisch, dass wir gewinnen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hoch ausgeht, aber ich habe trotzdem mal auf ein 13-10 getippt. Ich für meine Verhältnisse, glaube ich, ein relativ pessimistischer Prediction.
Ja, ich hoffe es, also für unser aller Blutdruck hoffe ich nicht, dass dieses 13-10, wenn es eintreten sollte, wirklich in der letzten Sekunde auf Jason Myers ankommt, der dann da noch ein Field Goal mit auslaufender Uhr versenkt. In Sachen 13 Punkte, da sind wir uns einig. Wenn ich mal auf meinen Tipp gehe, auch da wurde ich wahrscheinlich, wenn wir uns sehen würden, etwas komisch für angeguckt. Ich gehe davon aus, dass die San Francisco 49ers 13 Punkte machen, gehe aber auch gleichzeitig davon aus, dass die Seattle Seahawks 31 Punkte machen, also mit einem 31-13 gewinnen. Und bevor jetzt alle sagen, boah, bist du verrückt, so viele Punkte machen die Seahawks auch nie, auch dafür habe ich eine Erklärung. Dominik und Simon hatten das auch schon angesprochen in dieser Preview, dass die Seahawks wahrscheinlich nicht nochmal nur 3 Punkte zu lassen werden. Also ich gestehe den 49ers, weil eben gerade Christian McCaffrey und auch Brock Purdy, der in Seattle übrigens noch bei einer Bilanz von 4-0 steht, also bisher alle Spiele in Seattle im Lumen Field gewonnen hat. Der Bann wird dann am Samstag gebrochen, dass die durchaus Punkte machen können gegen diese Defense. 13 Punkte habe ich ihnen jetzt mal zugestanden. Aus meiner Sicht wird es, glaube ich, zumindest in der ersten Halbzeit ein relativ enges Spiel, weil die Seahawks eben, ja, wenn man drauf schaut, relativ Playoff-unerfahren sind. Also es ist wirklich das erste Playoff-Spiel für Mike McDonald. Ist das erste Playoff-Spiel für viele wichtige Spieler der Seahawks. Die haben da noch nicht so die Erfahrung. Die 49ers als Underdog haben zwar die Erfahrung, müssen aber auch, wissen sie genau aus den letzten Spielen, wirklich Gas geben. Das werden sie am Anfang tun, meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit. Die Seahawks werden auch vor der eigenen Kulisse, da stärkt das Adrenalin, vielleicht ein bisschen vorsichtig agieren. Aber was die Seahawks diese Saison immer gut gemacht haben, ist, dass sie in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeit eigentlich immer gute Adjustments getroffen haben. Und dadurch, dass es in der ersten Halbzeit eben so eng sein wird und Mike McDonald dann in der Halbzeit anspricht, hey, wir wissen, dass wir so viel besser sind als die 49ers, die sind so verletzt. dass da dann so ein bisschen diese Handbremse gelöst wird und dann die Euphorie vom eigenen Publikum wirklich dann auch in Scoring umgewandelt wird und dass es dann am Ende mit dieser dominanten Defense und dann auch einem Sam Darnold, der durch den Gameplan von Clint Kubiak da Emotionen freisetzt und da auch liefern wird, dass es dann am Ende doch relativ deutlich wird. Genau. Und das leitet uns über in eine kleine Vorschau. Wenn die Seahawks dieses Spiel gewinnen sollten, dann steht eine Woche später oder 8 Tage später ein mögliches NFC Championship Game an in Seattle. Und das Gute ist, da können wir euch jetzt schon sagen, wann das stattfinden würde. Das wäre nämlich am Sonntag beziehungsweise am Montag, den 26. Januar, weil die NFL die NFC und AFC Championship Games jedes Jahr durchrotieren lässt. Und letztes Jahr war das NFC Championship Game am Championship Sunday, schwieriges Wort, das erste Spiel, das frühe Spiel. Das heißt, dieses Jahr ist es das späte Spiel und deshalb würde das Spiel um 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag angepfiffen, wie man im Fußball Deutschland oder Österreich sagen würde. Nein, da würde dann der Kickoff stattfinden. Und wenn ich so auf unsere Bilanzen oder Tipps hier gucke, Simon und Dominik, dann ja, wird da das nächste Spiel steigen, oder?
Ja, habe ich mir auf jeden Fall schon Urlaub für genommen.
Sehr gut. Dominik, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin ready dafür. Ich plane immer schon damit, dass das alles eintritt. Vielleicht sind wir auch zu optimistisch. Ich denke nicht. Ich denke, wir dürfen es sein. Das Team hat sich's verdient, dass man an sie glaubt und dass wir hinter ihnen stehen. Und ich freue mich sehr auf das Spiel und auf hoffentlich noch alle weiteren 2 Spiele, die dann noch kommen sollten danach.
Auf jeden Fall. Und wir senden wirklich alles Gute an das Team in Seattle, an alle Leute, die sich dieses Spiel live vor Ort im Lumenfield angucken werden. Es wird electric werden, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also die Stimmung wird super werden. Und wir beenden das Ganze wie immer mit nicht einem gemeinsamen Go Hawks, aber mit einem dreifachen Go Hawks. In diesem Sinne, Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.